Kunst kann das Leben verändern. Ich nehme an, dass Sie dem zustimmen.
Ja, ich gehe ja weiter. Ich sage, nur Kunst kann das Leben verändern. Nur Kunst. Es gibt keine andere Methodik als die der Kunst, die das Leben verändern kann.
Nur Kunst kann das Leben verändern, das sagt Josef Beuys in einem langen, langen Fernsehinterview des Südwestrundfunks Baden-Baden, dass Sie sich bitte allein schon deshalb angucken müssen, um zu sehen, wie spartanisch und nüchtern anno 1980 so eine Talkshow aussehen konnte. Über Kunst und übers Leben konnte Beuys stundenlang sprechen, manchmal sehr, sehr klar, manchmal für mich vollkommen unverständliches Kauderwelsch. Und diese Sprache soll hier im Hamburger Bahnhof ab Juni Thema sein, in der Jubiläumsausstellung von der Sprache aus. Kuratiert hat diese Ausstellung Nina Schallenberg, Kuratorin hier im Haus und jetzt hier bei mir in ja, Ihren Hallen. Also ich heiße Sie willkommen, Frau Schallenberg. Geht ja auch nicht, eigentlich müssten Sie mich begrüßen.
Ja, guten Morgen und auch herzlich willkommen an Sie und an Radio 1 hier bei uns im Hamburger Bahnhof. Das ist uns eine Ehre.
Ja, und wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen inmitten dieser Kunstwerke. Bevor wir zur Ausstellung kommen, an der Sie ja gerade arbeiten, wüsste ich gerne, wie Sie für sich Beuys übersetzen. Für viele ist es der Mann mit Hut. Manche sehen ihn so als Großkünstler, andere mehr als Bildhauer, als Aktivisten oder Aktionskünstler. Wie fassen Sie ihn? Also in welcher gedanklichen Schublade ist er bei Ihnen drin?
Bei mir ist er ganz klein Bildhauer. Also ich komme aus der Skulpturgeschichte und Beuys hat mich schon immer ja, beeindruckt in der Vielfalt an bildhauerischen Techniken, die er verwendet hat, an vollkommen neuen bildhauerischen Konzeptionen, zu denen er gefunden hat. Und das war auch einer meiner Ausgangspunkte, als ich die Ausstellung hier entwickelt habe.
Na, dann sind wir hier ja ideal platziert. Im nächsten Raum sind diese enorm großen Fettklöpse, Fettquader. Hier stehen wir vorne im Kunstwerk, da sind etliche Schiefertafeln ausgebreitet, auf dem Boden übereinander gelegt, einige mit Kreide beschrieben und drei von denen sind auch aufgebockt. So, ich wollte sagen, so wie in altertümlichen Schulen, aber ich glaube auch wie in heutigen Schulen. Und auf einer davon stehen zwei Ös. Wenn Sie Menschen hier durchführen, und ich weiß, Sie machen ja auch Führung, also wenn nicht gerade eine Pandemie um die Welt geht, was sagen Sie denen zu diesen Schieferplatten oder was sagen Ihnen die Leute zu den Schieferplatten?
Also ich erzähle die Geschichte, wie diese Schieferplatten hier hingekommen sind. Die haben nämlich eine lange Transformation hinter sich. Am Anfang war eine Diskussion, die Beuys mit dem Publikum geführt hat. Und während dieser Diskussion hat er eben diese Schiefertafeln beschrieben und eben ganz unterschiedliche Sachen dort notiert. Dann hat er die das war in England, dann hat er sie nach New York transportieren lassen und dort als Skulptur in einer Galerie ausgestellt und auch noch weitere Tafeln hinzugefügt. Und dann nach einem kurzen Zwischenstopp in Venedig, wo diese Installation Richtkräfte einer neuen Gesellschaft auch gezeigt worden ist, ist sie schließlich in der neuen Nationalgalerie im Untergeschoss von Beuys selbst noch aufgebaut worden. Mhm. Und zu dieser Gelegenheit gab es dann auch dieses Holzpodest, auf dem diese Tafeln jetzt hier im Hamburger Bahnhof auch liegen. Und der hat quasi aus einer Diskussion mit dem Publikum heraus dieses Werk allmählich zu einer riesengroßen, ja, skulpturalen Installation entwickelt.
Ich weiß, dass Sie auch Kinder durch den Hamburger Bahnhof führen. Gibt es einen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern? Also ich könnte mir vorstellen, dass Kinder vielleicht irgendwie frontaler mehr auf die 12 gehen, wenn sie sowas sehen und sich dazu verhalten. Was sagen die denn
Ihnen? Ja. Absolut. Also bei Kindern ist es das Großartige, dass sie die ganzen Vorurteile, die wir Erwachsene so im Laufe unserer Entwicklung anhäufen, eben nicht haben. Und auf Beuys ganz, ja, ich benutze jetzt mal einen Begriff von Beuys, intuitiv zu gehen und ganz intuitiv auch die wunderbarsten Fragen stellen. Da kommt dann sofort, warum, also bei den etwas Älteren, warum steht denn da manches auf Englisch, warum steht denn da manches auf Deutsch, was ist denn das da für eine Linie, die Kreidelinie, die gezogen wurde mit offensichtlich einem Lineal. Warum sind genau die drei Tafeln hier auf Staffeleien und warum hängt da überhaupt der Spazierstock verkehrt rum? Das sind so die Fragen, die Kinder stellen und die einen sofort in den Kern der Arbeit hineinführen.
Und haben Sie Antworten drauf? Oder reicht es manchmal, die
nicht
Fragen
immer
zu stellen? Okay. Jetzt hält sich ja notorisch die Geschichte von der Putzfrau, die aufgeräumt hat hinter einem Beuys-Kunstwerk her oder weggewischt, auf jeden Fall ein Kunstwerk als solches nicht erkannt hat und dachte, ich muss hier sauber machen. Ist da irgendwas dran oder ist das so eine Spinne aus der Yucca-Palme-Story?
Ach so, nein, das ist tatsächlich passiert, ja.
Und wo, wissen Sie das, wann und mit welchem Kunstwerk?
Da muss ich jetzt gerade im Detail passen. Aber tatsächlich sind diese Arbeiten manchmal aus solchen Materialien, dass man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass das Kunst sein könnte. Und genau darin liegt oft der Charme.
Jetzt habe ich Sie hier bei mir, eine Expertin, und ich möchte Ihnen so zwei Fragen aus dem Bereich Belanglosigkeiten oder irgendwie Groupie-Wissen doch gern noch stellen. Also ich habe mir auf YouTube eine uralte Diskussionsrunde angeguckt mit Josef Beuys, Ende der 60er würde ich sagen. Da trägt er das doch schüttere Haupthaar auf bizarre Weise nach vorne geschmonkst und keinen Hut. War dieser Hut vielleicht sein Markenzeichen, um eine beginnende Platte zu bedecken, habe ich mich gefragt.
Ja, es gibt verschiedene Legenden um den Hut, also wie um den ganzen Beuys herum, aber vor allen Dingen auch um den Hut. Und eine andere Legende ist, dass er eine Verletzung auch den Kriegsjahren davongetragen hat am Schädel und der Hut quasi so etwas wie eine Heilung oder ein Pflaster, könnte man es vielleicht auch sagen, ist. Ich denke, der Hut gehörte zu ihm auch wie so eine Art Verkleidung. Also wie wenn ein Schauspieler sich das Kostüm anzieht. Und so gehörte eben dieser Hut zu dieser Ausstattung von ihm dazu, wenn er eine öffentliche Person war.
Die Künstlerausstattung sozusagen. Die hat ja noch einen zweiten Teil, nämlich diese Anglerweste. Auch dazu würde ich Sie gerne noch fragen. Also ich kenne die heute tatsächlich nur von Anglern oder von Preppern, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Was war um Himmels Willen in diesen absurd vielen Taschen und Täschchen?
Also die Weste gehört genauso zu dieser, ich sage jetzt mal, Verkleidung wie eben dieser Filzhut. Und das ist, wenn man so eine Weste anzieht, dann schützt sie ja auch. Und das ist wie Kleidung, ja, eine zweite Haut. Und das ist dann eben die er angelegt hat, auch wenn er eine zur öffentlichen Person geworden ist.
Aber wissen Sie, ob er da ernsthaft was drin hatte oder war das nur für den Look?
Ja, die sehen ja schon auch recht ausgebeult aus. Von daher gehe ich davon aus, dass da auch was drin war.
Wir wissen es nicht. Also etwas Mysterium bleibt auf jeden Fall. Nina Schallenberg ist Kuratorin hier am Hamburger Bahnhof und derzeit feste damit beschäftigt, die Ausstellung zu Josef Beuys 100. Geburtstag aufzubauen. Die wird von der Sprache aus heißen. Und wie sich Sprache ausstellen lässt und was sie dem begeisterten Redner und Schwadroneur Beuys bedeutet hat, das besprechen wir gleich. Wenn Beuys redet, dann aber richtig. Der Unterkiefer klappt in einer Tour auf und zu. Expressive Gestik unterstützt das Gesagte und diskutiert wird bei Beuys sowieso, bis das Hemd unter der Anglerweste richtig schön durchgeschwitzt ist. Mein Weg ging durch die Sprache. So hat er seine künstlerische Arbeit rückblickend resümiert und um diesen Gedanken herum gruppiert sich eine Ausstellung, die hoffentlich ab Juni hier im Hamburger Bahnhof, wo wir gerade stehen und senden, zu sehen sein wird. Kuratiert von Nina Schallenberg. Hallo nochmal.
Hallo.
Obwohl es sich immer noch falsch anfühlt, Ihnen hier Hallo zu sagen. Wie war das gemeint? Mein Weg ging durch die Sprache. Was hat er damit sagen wollen? Das ist ja immer die beliebte Frage.
Ja, er ist ja bekannt als ein Bildhauer, als ein bildender Künstler. Und im Rückblick auf sein Schaffen hat er da nochmal festgehalten, das war 1985 in einer Rede, dass sein Weg ausging von der Sprache, von der Reflexion von Sprache, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen erstaunt.
Das heißt, bevor er irgendwas anderes formt, formt er den Gedanken oder die Worte oder wie soll ich das begreifen?
Also für Beuys war die Sprache die erste Form, der erste Ausdruck seines Denkens. Also man muss sich das so vorstellen, dass sein künstlerisches Werk den Ausgang nimmt in seinem Denken. Und das Sprechen ist ein erster Ausdruck davon. Also eine erste Möglichkeit, das, was in seinem Kopf ist, aus dem Kopf heraus in die Öffentlichkeit zu bringen.
Ein erster Entwurf oder vielleicht auch schon ein etwas ausgefeilterer Entwurf. Wie stellen Sie das denn aus? Wie muss ich mir dann Ihre Ausstellung vorstellen? Lauter Hörstationen?
Hörstationen haben wir tatsächlich auch, nämlich genau zwei. Also zum Auftakt der Ausstellung im ersten Raum bringen wir die Rede, von der ich gerade gesprochen habe, zu Gehör. Und dann gibt es auch noch ein Hörstück, das Sie auch hier in Ihrem Jingle bringen, nämlich Ja, 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 nee, nee, nee.
Die wird uns noch beschäftigen
Aktion,
heute.
Ja, ganz wunderbare Arbeit. Und dann darüber hinaus zeigen wir auch sehr viele Filme von den Aktionen, in denen Beuys sprechen, sein Schweigen, sein Rühren und so weiter und natürlich auch sein endloses Sprechen anschaulich wird. Und darüber hinaus wird aber auch das Thema Sprache bei ganz vielen von den bildhauerischen Arbeiten, die wir hier im Hamburger Bahnhof haben, sichtbar. Also sehr offensichtlich zum Beispiel bei der Arbeit Das Schweigen.
Mhm. Und auch hier mit den Ös auf den Schiefertafeln hinter Ihnen.
Genau, bei der Installation Die Richtkräfte einer neuen Gesellschaft, da sieht man diese Ös auf einer Tafel sehr prominent neben dem Spazierstock. Und da ist man ja dann gleich auch mittendrin in der Frage, was bedeutet das denn?
Haben Sie eine Antwort?
Ja.
Sagen Sie sie mir.
Also dieses Ö, das steht für ein Laut. Also man muss sich das als einen sehr animalischen Laut vorstellen, also eher wie so ein Hirschröhren oder ein Kojote-Gebrüll, so ein Ö-mäßiges Ö. Und das Beuys bei ganz vielen Aktionen aufgeführt hat auch und auf das er immer wieder zurückkommt. Und das ist im Prinzip der Moment, oder er reflektiert da genau diesen Moment, in dem Sprache physiognomisch, also im Kehlkopf nach draußen kommt, also sich formt. Mhm. Und das ist im Prinzip das Ö-Ö, zeigt die Sprache vor der Sprache oder bevor sie eine Bedeutung hat.
Mhm. Jetzt reden wir ja heute auch sehr viel über Sprache. Welche Herkünfte schließen wir ein, wenn wir reden? Welche schließen wir aus? Welche Geschlechter schließen wir ein? Welche schließen wir aus? Hätte Beuys gegendert im Jahr 21?
Die Frage, die wurde mir noch nicht gestellt. Er hätte sicherlich einen Beitrag gehabt zu dieser Diskussion.
Also ich würde vermuten, wenn einer sagt, ich stehe für Transformation und für gesellschaftliche Erneuerung, dann hätte er vielleicht als Kind des Jahres 2021 gesagt, jeder Mensch ist eine Künstlerin.
Sicherlich.
Mit Sternchen?
Ja, mit Sternchen, mit Doppelpunkt. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf diese Diskussion auch gesetzt hätte, auf jeden Fall.
Jetzt weiß ich aus dem Ausstellungskatalog, den es zumindest vorab schon mal zum Lesen gab, dass Sie aber auch bei ihm diese große Begeisterung für Rudolf Steiner sehen, den Begründer der Anthroposophie, der wiederum für den deutschen Sprachgenius geschwärmt hat und auch sonst kein Problem damit hatte, Deutsche sehr großartig zu finden und andere weniger wertvoll. Diese Art von nationalistischen Ideen wird ja gerade auch bei Beuys diskutiert, gerade jetzt so im Jubiläumsjahr. Wie sehen Sie das? War der ein rechter Esoteriker, Deutschlands erster Querdenker, wie es im Spiegel zu lesen war?
Also der Einfluss von Steiner, der ist natürlich ganz offensichtlich. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, ist, dass Steiner reflektiert über den Genius der deutschen Sprache. Und Beuys greift das auf, indem er auch von der Genialität der deutschen Sprache spricht, was natürlich auch aus heutiger Perspektive eine sehr irritierende Wortwahl ist. Mit Genius und Genialität ist in dem Kontext gemeint, dass in der deutschen Sprache eine besondere Schöpfungskraft steckt. Und das ist, finde ich, heute extrem problematisch, also dass man davon ausgeht, dass das etwas Besonderes ist, weil jede Sprache, das sagt Beuys im Übrigen eigentlich auch, er relativiert sich da auch, in jeder Sprache steckt ein Genius. Jede Sprache hat ihre Eigenheiten und hat ihre bestimmte Aspekte des Lebens, die man besser oder schlechter ausdrücken kann. Und das spricht Beuys schon auch an, aber nicht so explizit. Und das finde ich rückblickend sehr schade, dass er, und verstehe ich auch nicht, dass er an manchen Punkten nicht expliziter gesprochen hat. Er bleibt sehr im Nebulösen, im Mysteriösen, im Andeuten, im Geheimnis. Und für manche Themen ist das kontraproduktiv.
Das sagt Nina Schallenberg über die Sprache und das Denken von Joseph Beuys, von der Sprache aus. Genau so heißt dann auch die Ausstellung, die, wenn alles läuft, toi toi toi, wie erhofft, am 13. Juni eröffnen wird hier im Hamburger Bahnhof. Parallel dazu erscheint der angesprochene Ausstellungsband mit just diesem Titel, von der Sprache aus. Joseph Beuys zum 100. Geburtstag bei Hatje Kanz. Alles Gute für Sie, Frau Schallenberg, und vielen Dank.
Vielen Dank.